Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Du hast dich festgebissen, Phantomgespür. Der Doktor fragt mich, was bei mir los ist, dass ich schon wieder bei ihm im Zimmer schnei und ihn frage, was bei mir los ist. Ha? Ihm entgleist der Blick. Er verschreibt mir nichts. Ich frage ihn, gibt es noch Alternativen? Doch er sagt mir, Philipp, eigentlich nicht.
Dieser junge Mann, ursprünglich aus dem Emsland, jetzt in Berlin, nennt sich Pfiffi. In seinem Pass steht Philipp Weltring. Bisher hat er 2 EPs veröffentlicht und nun gibt's sein erstes Album, Gap. Das klingt irgendwie angriffslustig und sensibel zugleich und vor allem überhaupt nicht nach Hip-Hop-typischem Machismo oder sonst wie dicke Hose. Und zwar aus Gründen, hat er mir bei unserem Corso-Gespräch vor ein paar Tagen im Büro seiner Plattenfirma erklärt.
Es ist schon eine bewusste Gegenposition. Ich meine, im Hip-Hop weiß man, dass ja so ein toxisches Männlichkeitsbild über Jahrzehnte hinweg propagiert wurde. Und ich glaube, dass es eben im Hip-Hop auch sehr viele Jungs und Männer gibt, die eigentlich auch eine andere Attitude verfolgen. Aber die können da teilweise nicht so stattfinden oder müssen sich so ein bisschen verstellen, um eben in das Klischee reinzupassen. Und ich sag ja da am Anfang, rede ich mit einem Typen, der mir erklären will, dass man eben total hart sein muss, wenn man Frauen aufreißen möchte, dass es ein No-Go ist, da irgendwie empathisch zu sein, sondern dass man den immer zeigen muss, wo ihre Position ist im Prinzip, ne? Und das ist meistens eine untergeordnete Position. Deswegen war das für mich manchmal ein bisschen merkwürdig, weil ich natürlich trotzdem mich auch mit Mädchen total gut verstanden habe und nicht das Gefühl hatte, dass die jetzt alle nur auf die, jetzt vorsichtig gesagt, Arschlöcher, ne, stehen.
Wobei ich ganz interessant fand, dass so ein bisschen Ironie auch durchscheint. Also dieser nette, weiche Typ, so ganz überzeugend ist der auch nicht, oder?
Nee, natürlich. Also, aber ich glaube, das ist ja auch die Grundmentalität dieser süßen, netten Jungs. Die wissen ja auch ein bisschen um ihre Fehler und versuchen das ja ein bisschen zu kompensieren, dadurch, dass sie eben vielleicht ein bisschen zynischer, ein bisschen ironischer mit Situationen umgehen, weil sie eben nicht das Gefühl haben, sie müssten die ganze Zeit mit ihrer Männlichkeit und ihrer Stärke irgendwie überzeugen, sondern vielleicht auch einfach ja mit dem Skill, dass man auch sich nicht so ernst nehmen muss.
Aber sie setzen sich auch nicht nur inhaltlich, sondern schon auch vom Sound her ab. Also diese ganzen Trap-Beats oder was sonst in den letzten Jahren angesagt war im deutschen Hip-Hop, hört man da überhaupt nicht. Was muss drin sein und dran sein, damit es Pfiffi ist?
Ich glaube, es geht ganz viel um interessante Sounds einfach. Also ich bin, glaube ich, ein Künstler, der ganz viel über sein Phantom und seine Referenzen auch lebt. Also ich bin, seit ich irgendwie 14 bin, auch in der Indie-Rock-Szene unterwegs, im Alternative-Music-Genre generell, irgendwie auch Elektro-Sachen, auch ja, klassischere Sachen. Also ich interessiere mich einfach sehr viel für Alternative-Mucke. Und das war immer auch diese Musikästhetik, die mich interessiert hat. Und ich glaube, diese ganze Referenzen aus diesen Bereichen findet sich einfach auch in diesem Soundgewand dann irgendwo wieder. Oder das ist auf jeden Fall immer der Anspruch. Und was die Hip-Hop-Geschichte angeht, da bin ich nämlich auch eigentlich sehr vielseitig beeinflusst. Also ich habe mit Blumentopf zum Beispiel eigentlich angefangen zu rappen. Also das war so.
Also so der softe 90er-Rap.
Genau, ich bin halt so Kleinstadtkind. Ich konnte mich mit den Blumentöpfen und Dendemanns dieser Welt einfach ein bisschen besser identifizieren, als ich so 15 war. Habe aber natürlich auch alle anderen Sachen aus dem Hip-Hop irgendwie geil gefunden. Auch diese etwas asozialeren Sachen, die fand ich auch mal irgendwie cool so. Und ich glaube, aus diesen ganzen Referenzen ist dann einfach irgendwie so mein Ästhetikgefühl gewachsen.
Wie entstehen denn die Tracks? Also was die Musik betrifft. Wer macht die Tracks? Wer produziert das? Oder wie viel sind Sie involviert?
Das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe einen Großteil der Sachen irgendwie bei mir zu Hause vorskizziert und bin dann immer in so Airbnbs gegangen. So für mich alleine, tatsächlich sogar auch einfach in Berlin, manchmal nur 2 Straßen weiter, um ein bisschen Ruhe zu haben. Da habe ich dann versucht, so Sachen fertig zu schreiben, habe dann diese Skizzen benutzt und bin dann zu meinen Produzentenfreunden gegangen. In dem Fall war es dann Tornpork. Und der hat dann daraus das gemacht, was man jetzt auch hört.
Gap ist der Titel. Von was für einem Spalt sprechen wir?
Von diversen. Was ist der Plural von Spalt? Spalten? Von diversen Spalten, ja. Ich glaube, so meine Grundidee dieses Bildes von der Gap ist eigentlich dieser Raum in sich drin, den man manchmal suchen muss, um ja, sich selber einfach ein bisschen geordnet zu bekommen. Ganz viele Gedanken, die man im Alltag ja nicht geäußert bekommt, weil man vielleicht ein bisschen zu schüchtern ist oder das soziale Ich manchmal nicht so gut interagieren kann mit anderen Leuten. Und da gibt es ja viele Emotionen und Gedanken, die man einfach wegschiebt. Und die landen ja irgendwo. Und dieser Ort ist jetzt in meiner Vorstellung so ein bisschen die Gap. Da sammeln sich ganz, ganz viele Bilder, Ideen und Gefühle an. Und je mehr man darauf verzichtet, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, desto mehr Eigenenergie bekommen die. Und irgendwann muss man diesen Raum einfach ausmisten, weil er sonst droht, vielleicht zu explodieren.
Wie muss ich dann den Song Gap Talk verstehen, in dem es ja auch um Rassismus und solche Sachen zu gehen scheint?
Genau, also der Song selbst behandelt nicht unbedingt nur mich, sondern auch Beobachtungen, die ich eben bei anderen Leuten feststellen musste, so, aber er betrifft auch mich, also diese schwierigen Gefühle und Komplexe, die man manchmal entwickeln kann durch diese Überladung von Informationen. Das führt eben dazu, dass man manchmal nicht so richtig weiß, wie man eine gute Entscheidung treffen kann. Ne?
Also zum Beispiel?
Zum Beispiel gerade, was dieses AfD-Corona-Leugner-Thema anging. Ich glaube, dass viele da draußen einfach sehr krass verunsichert waren und auch das Gefühl hatten, sich nicht richtig positionieren zu können. Und das war natürlich irgendwie so gefundenes Fressen für so manipulative Leute, die sich da draufstürzen und dieses dunkle Loch, was sich in Menschen auftun kann, einfach füttern. Ich glaube, dass das dazu führen kann, dass man dann manchmal vielleicht eine Entscheidung trifft oder einen Gedanken entwickelt, der eigentlich gar nicht so zu einem passt. So. Und das habe ich bei mir teilweise auch festgestellt, auch gerade bei so Sachen wie Alltagsrassismus oder auch Sexismus. Ne? Ich habe in den letzten 2 Jahren schon auch feststellen müssen, weil diese Debatten eben sehr aktuell sind, dass ich da auch nicht verschont von bin. Ne? Und ich habe auch diese Tendenzen. Und ich muss anfangen, mich eben in meine Gap zu verziehen und das mal aufzuräumen.
Ein Song heißt Pennywise, nach Stephen Kings Horror Clown. Da geht es um Ängste, ne?
Da geht es um Ängste, ja, die Angst vor der Angst im Prinzip. Pennywise, das ist der unheimliche Clown aus dem S-Roman, der hat ja keine wirkliche Gestalt, sondern ist ein Gestaltenwandler, der sich immer in die größte Angst seines Opfers verwandelt. Und das Bild fand ich einfach sehr stark für dieses Gefühl, was es bedeutet, wenn man eben selbst Probleme mit Angst und Angstsituationen hat oder vielleicht im schlimmsten Falle sogar Angststörungen. Also dieses Gefühl, immer zu wissen, Momente können sich in deine größte Angst verwandeln, wenn du Pech hast. So, ne? Das ist ja so ein Gedanke, der sich ganz schlimm festsetzen kann und den man jeden Tag im Alltag mit sich rumträgt.
Jetzt könnte man natürlich sagen, wo bleibt das Positive? Interessiert Sie das musikalisch nicht so?
Ich liebe positive Songs, auf jeden Fall. Also als Fan, ich höre total viel positive Musik und ich bin auch ein positiver Mensch. Ich habe nur so eine Affinität dazu, wenn ich selber Musik mache, mich in unbequeme Situationen reinzubegeben. Ich mag das einfach, wenn es anfängt, so ein bisschen schwierig zu werden. Wenn man merkt, so, oh, irgendwie fühlt sich das unangenehm an, sich gerade mit diesem Gedanken zu beschäftigen. Dann habe ich immer das Gefühl, ich weiß auch nicht, wo das herkommt, dass das so eine Wertigkeit hat.
Aber es ist weit weg von zum Beispiel dem Battle-Rap, mit dem Sie ja auch angefangen haben. Also wie viel von diesem Wettbewerbsgeist, der immer ja auch im Hip-Hop drin war, ist noch da?
Ich glaube, die Grundattitude ist schon noch da. Also dieses Giftige, manchmal auch die Konfrontation mit sich selber, ist ja auch ein Battle. Die Draufsicht auf Situationen, in denen sich andere befinden und das zu bewerten und zu versuchen, da so einen Wertemaßstab mit reinzubringen, das ist ja alles irgendwie auch etwas Battle-Rap-lastiges. Also der klassische Battle-Rap ist ja auch einfach immer eine Situation, wo man sich jemandem stellen muss, den man analysieren muss und man versucht irgendwie Schwachstellen und Probleme zu erkennen und diese eben lyrisch aufzuarbeiten. Und das ist nach wie vor irgendwie, glaube ich, der Grundtenor des Ganzen so.
Wie wichtig ist die Grafikerseite? Ich meine, da sind Sie ja auch Profi und machen einem auch Videos und Cover selber. Wie groß ist der Teil des kreativen Ausdrucks?
Ey, wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, das ist tatsächlich Teil des Musikprojektes auch. Ich habe mich irgendwann mal dazu entschlossen zu sagen, wenn ich eine Grafik rausbringe oder für jemanden ein Artwork mache, dann ist das genauso Fifi-Release, wie wenn ich ein Album rausbringe. Und ja, das sind einfach alles Bedürfnisse, die ich kreativ in mir spüre. Und ich habe einfach Bock, da auf verschiedenen Hochzeiten zu tanzen. Und ich glaube, dass das schon alles irgendwie auch trotzdem eine Stilistik hat. Selbst die Grafiken passen ja, die sind ja auch ein bisschen wilder, sind auch nicht immer so geradlinig. Es gibt ja Grafiker, die einfach sehr viel mit Weißraum arbeiten. Darin bin ich zum Beispiel ganz schlecht. Und genauso bin ich halt auch schlecht in der Musik, mit wenig zu arbeiten. Bei mir ist immer viel drin. Es muss immer an allen Ecken zerren und so. Und ich glaube, das ist schon irgendwie ein Kosmos, der sich gegenseitig befruchtet, würde ich sagen.
Und nun machen Sie das schon eine ganze Weile und es ist aber jetzt das Debütalbum nach 2 EPs. Ist es denn aufregend und was Besonderes heutzutage noch in der Zeit der Tracks und Streams?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich glaube, für andere ist es wahrscheinlich eher störend, dass es ein Album ist, weil die Leute sich an Singles und EPs gewöhnt haben und das Format auch mehr zu schätzen wissen. Ich glaube, es passt auch mehr in den Zeitgeist, weil wir einfach so überladen sind mit neuen Releases und so. Aber ich komme eben aus einer anderen Generation. Ich bin mit der Wertigkeit von Alben groß geworden. Mich haben immer Albenkonzepte interessiert und deswegen war für mich schon ja so ein Live-Goal auch einfach mal so ein vollständiges Album zu machen, was eben ein Konzept hat, eine Soundästhetik, die so ineinander greift. Und deswegen ist es für mich wahnsinnig wichtig. Aber wie gesagt, ich kann total verstehen, dass es für Leute da draußen dann eher uninteressant ist. So. Man denkt sich ja auch manchmal, hey, da sind jetzt 14 Songs drauf. Man veröffentlicht ja dann im Vorfeld so um die 4 vielleicht. Und ja, man weiß ja schon, dass wahrscheinlich die anderen Songs gar nicht so viel gehört werden, ne? Weil das eben heutzutage so ist. Und man denkt sich, schade, aber nichtsdestotrotz ist mir das wichtig gewesen. Und ich glaube, jeder einzelne Song ist halt notwendigerweise auf diesem Album, weil es sonst nicht komplett gewesen wäre.